Entertainment, falls das jemand denken sollte. Dass er sagt, Mensch, ich will heute Morgen mal 2 Stunden mich da hinsetzen und mich berieseln lassen. Entertainment kann auch sein, aber der Gottesdienst ist keine Entertainment-Veranstaltung, sondern ist ein Reden Gottes. Und wir rechnen immer mit der Übernatürlichkeit. Aber erst muss das Wort Gottes gesprochen werden, es muss gepredigt werden. Und danach bestätigt Gott sein Wort auf übernatürliche Art und Weise. Das ist das Prinzip. Ja, ich schaue so in die Runden und ich wünsche mir natürlich, dass jeder Stuhl hier besetzt wird und möchte euch ermuntern, kommt in die präsenten Gottesdienste. Wenn man krank ist oder wenn man weit weg ist, kann man das auch online machen, aber der Grundsatz ist, sofern man in der Lage ist, sich mit seinem eigenen Körper in den Gottesdienst zu begeben, wollen wir das tun, ja? Eine Online-Veranstaltung kann das niemals leisten, was ein echter Gottesdienst leisten kann. Okay, gut. Der hohe Priester im alten Israel hatte eine bestimmte Kleidung, ihm zur Würde. Und am Saum seines Kleides, da waren eine ganze Menge Früchte angebracht, kleine Granatäpfel. Und neben jedem Granatapfel am Saum seines Kleides war eine Schelle oder eine Glocke. Das wechselte sich immer ab. Da war eine Frucht, eine Schelle, eine Frucht, eine Schelle und so weiter. Und so war sein ganzes Kleid untenrum mit diesen Attributen versehen. So, wenn der hohe Priester ging, konnte man ihn hören. Und man konnte ihn sehen. Nun stellte sich die Frage, wie viele Granatäpfel und wie viele Schellen waren denn da unten dran? Nun, man weiß es nicht ganz genau, die Rabbiner sprechen von 72. Ich denke eher, es waren 18, das ist meine Auffassung. Weil ich mir sage, so ein Granatapfel, der ist ja so ungefähr so groß wie so ein echter Haushaltsapfel. Ne? So Granatapfel, ich denke, die meisten kennen das von euch. Und wenn man da 72 dranhängen würde, oder die Hälfte 36, dann wäre das schon ziemlich schwer, ne? Sodass ich mit 72 halte ich doch ein bisschen viel, aber es könnten natürlich kleine Granatäpfel gewesen sein, aber wie auch immer, ich denke, es waren 18. Und nicht, dass ich es wissen würde, aber ich denke, dass es so ist, weil die Frucht des Geistes eine 9-fache ist und die Gaben des Geistes sind ebenfalls 9. 9 und 9 gleich 18. Die Frucht des Geistes wird durch die Gaben des Geistes transportiert und deutlich gemacht, bekräftigt. Das ist das Bild, das wir im Alten Testament haben. Die Frucht des Geistes ist eine 9-fache, da ist zum Beispiel Friede, Freude, Freundlichkeit und so weiter. All das soll im Leben eines Gläubigen sichtbar werden und spürbar werden. Und dies wird transportiert durch die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes sind jetzt nicht Machtattribute eines Menschen oder jemand sagt, ich habe die und die Gabe, Gott ist offensichtlich gnädig mit mir. Das ist es nicht. Die Gaben des Geistes sind Werkzeuge in der Hand des Heiligen Geistes, die in der Gemeinde wirksam werden sollen und müssen. Und deswegen hoffe ich, dass auch heute Morgen dein Herz berührt werden kann, berührt und gerührt. Okay. So, jetzt habe ich einen durchaus anspruchsvollen Text für heute Morgen und ich hatte den Versuch gestartet, am letzten Mittwoch in der Bibelstunde etwas darüber zu sagen. Und deswegen starten wir mal mit dem Markus-Evangelium Kapitel 1. Und dort finden wir eine Begebenheit, die sicherlich im Kontext, also in dem Zusammenhang zu betrachten ist, denn da gibt es auch eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, da wird ein Besessener frei, da ist die Schwiegermutter des Petrus, die da krank ist und die da geheilt wird. Und viele Leute kommen nach Kapernaum, dort, wo Jesus wohnt, und viele Kranke werden gesund und die Dämonen werden ausgetrieben. Und dann kommen wir nach Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 40. Also in diesem Zusammenhang der Gnadenerweisungen des Heilandes Markus 1, Vers 40, und es kommt ein Aussätziger zu ihm. Es kommt ein Aussätziger zu ihm. So, ich habe darüber länger nachgedacht, weil ich viele Dinge, die ich in der Bibel finde, verstehe ich nicht. Vielleicht geht es euch besser, ich hoffe, dass es euch besser geht als mir, aber viele Dinge verstehe ich nicht und dann überlege ich und denke und denke und denke. Ein Aussätziger kommt zu Jesus. Erste Frage, durfte der das überhaupt? Da werdet ihr erstmal fragen, was ist überhaupt ein Aussätziger? Ein Aussätziger, ja, es gibt eine verschiedene Erkrankungen der Haut und der echte Aussatz gehört dazu. Aussatz in der Bibel ist ein Bild auf die Sünde. Die Sünde macht den Menschen kaputt. Bei diesem Aussatz, und das war so einer, hatte irgendwann in seinem Leben, hatte ihn der Aussatz befallen und Teile seines Körpers gingen kaputt. Dieser Aussatz hat die Eigenschaft, dass die Nervenenden beschädigt werden, dass sich die Gliedmaßen zurückbilden. Mancher verliert den Finger oder die ganze Hand. Die Empfindlichkeit geht verloren. Wer Lepra hat, ist dem Tode geweiht. Wer diesen Aussatz an sich trägt, lebt und ist doch tot. Und das Gesetz sagte, wenn ein solcher Mensch diese Krankheit hat, diesen Befall hat, dann muss er aus der Gemeinschaft raus. Im alten Buch, 3. Mose Kapitel 13, da wird genau geschildert, was mit diesem Menschen geschehen sollte. Er muss die Gemeinschaft der Lebenden verlassen und irgendwo in einer Kolonie leben. Und er ist ausgestoßen und hat keinen Zugang mehr zu Bädern. Er hat keinen Zugang mehr zu einem Friseur, das ist auch wichtig. Denn der Aussätzige, so sagt das Alte Testament, der musste seine Haare wachsen lassen. Da war auch kein Friseur, der ihn mal behandelt hätte. Da war keiner, der ihm den Bart geschnitten hätte. Da war keiner, der ihm die Haare geschnitten hätte. Da war keiner, der ihm neue Kleider gegeben hätte. Ein Aussätziger war ausgeschlossen und sah den Tod vor Augen. Das ist ein Bild auf die Sünde. Die Sünde macht dich kaputt. Die Sünde macht dich fertig. Und so einer kam zu Jesus. Und das war für alle erkennbar. Nun, ich habe früher mal gedacht, naja, der konnte ja vielleicht seine Teile am Körper, die vom Aussatz befallen war, durch Kleidungsteile verbergen, dass man es gar nicht so sehen konnte. Aber ein Aussätziger, den konnte man immer sehen, allein aufgrund seiner Haare. Ich habe auf YouTube einige kleine Sequenzen gesehen. Da sind ein paar Leute, die suchen dann auf den Straßen irgendwelche Obdachlose. Leute, die da schon Monate oder sogar Jahre auf der Straße gelebt haben und holen die aus dieser Obdachlosigkeit raus. Und das Erste, was die machen, die gehen erstmal in ein Bad, in eine Badewanne und dann werden die Leute endlich mal gebadet. Und dann bekommen die, und dann gehen die, der zweite Schritt ist, dann gehen die zum Friseur. Und dann kriegen die erstmal die Haare geschnitten. Könnt ihr auf YouTube, könnt ihr angucken, wenn ihr wollt. Da hat der Friseur eine ganze Menge Arbeit, erstmal den Bart irgendwo in die richtige Fasson zu bringen und die Haare irgendwie zu schneiden. Und da hat der Friseur eine gute Arbeit dran. Da arbeitet der wahrscheinlich so eine halbe Stunde, bis der wieder den Kopf in Ordnung gebracht hat. Und irgendwann kriegt dieser Obdachlose, wenn er gebadet ist und die Haare sind geschnitten und der Bart ist zurechtgeschnitten, bekommt er eine neue Kleidung, dann bekommt er ein neues Hemd und dann bekommt er eine neue Krawatte. Und dann gibt es immer die Bilder vorher und nachher. Und da sagt man, Mensch, was kann aus so einem Verlorenen, was kann daraus werden? Und so ein Aussätziger in seiner lumpigen Kleidung, die schon lange nicht mehr geflickt worden ist, mit diesen Haaren, die ihm wahrscheinlich schon über die Schultern herunter wuchsen, ungewaschen, ungepflegt seit Monaten, vielleicht seit Jahren. Der kam zu Jesus und der durfte gar nicht zu Jesus kommen. Aber er hatte irgend von dem, er hatte offensichtlich gehört, was geschehen war. Und dieser Mann bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt: Emma, wie kommst du denn hierher? Geh mal wieder daher, wo du hergekommen bist. Das tat er nicht. Und er war innerlich bewegt. Dieses Wort innerlich bewegt oder innerlich angerührt kommt im Markus-Evangelium 3-mal vor. Ich habe mir angewöhnt, immer zu gucken, wie oft das Wort vorkommt. Im Lukas-Evangelium heißt es 7-mal und er betete und er betete und er betete und er betete. 7-mal. In Matthäus 8 und Matthäus 9 werden 10 Wunder nach und nach geschildert. Offensichtlich eine Parallele zu den 10 Wundern in Ägypten. Wir sehen diese Systematik von Altem Testament und Neuen Testament. Überall können wir das erkennen. Und hier ist Jesus und er ist innerlich bewegt. Auf die Frage, ist Jesus über meinen Zustand innerlich bewegt, Antwort ja. Ist er über deinen Zustand innerlich bewegt? Ja. Geht ihm das etwas an? Ja. Die Bibel sagt, alle deine Haare sind, wie heißt es? Gezählt. Aber im Urtext heißt es, alle deine Haare sind nummeriert. Alle deine Haare haben eine Nummer. Und deswegen sind sie gezählt. Also ich will dir heute Morgen zurufen, der Heiland sieht dich. Der Heiland kümmert sich um dich. Er ist innerlich bewegt. Ist noch nicht so lange her, da stand mir ein Bild vor Augen über den Zustand eines Menschen, den Zustand eines Christenmenschen. Und das Bild war ein Baum, der war sicherlich obenrum grün, wie ein normaler Baum eben grün ist. Aber im unteren Teil dieses Baumes, da wo das Wurzelwerk anfängt, da waren die Wurzeln sehr, ja, wie sagt man, verwachsen. Verwachsen und trocken. Ihr habt das auch zum Beispiel bei Efeu, wenn ihr ein Efeu nicht regelmäßig beschneidet, dann wird das immer größer und immer stärker und unten bildet das so komische Äste. Und alle diese, bei diesem Gewächs war das Wurzelwerk unten richtig trocken geworden, wo ich dachte, da müsste mal jemand etwas wegschneiden. Und was mir deutlich wurde, war, dass dieser Mensch, um den es da ging, dass da alte Dinge waren in seinem Leben, die nicht beseitigt worden sind. Und diese alten Dinge im Leben hinderten diesen Menschen, zur Freude zu kommen. Deswegen will ich dir auch zurufen, halte nicht fest an den Dingen, die vor 5 Jahren geschehen sind, die vor 10 Jahren geschehen sind, die vor 50 Jahren geschehen sind. Und unsere Schwester Anneliese wird ja bald 90, ne? Noch nicht, aber dauert noch, ne? Lass dich nicht festhalten von Dingen, die 50, 60, 70 Jahre her sind. Ihr werdet mich fragen, ja, gibt es denn solche Leute, die sich noch an Dinge erinnern, die vor 70 Jahren geschehen sind? Antwort ja, und zwar so, als wenn sie gestern geschehen wären. Die sind so präsent, als wenn sie gerade geschehen wären. Und ich denke mir, lass doch die alten Dinge. Weg mit den alten Dingen. Ja? Also schau jetzt mal gerade in dein Leben, wo alte Dinge sind, die vor vielen Jahrzehnten geschehen sind, an die du dich erinnerst, und die dir irgendwie wehtun oder wo du sagst, da ist mir aber damals Unrecht widerfahren. Bringe das Ganze zum Kreuz des Heilandes. Weg mit den alten Sachen. Wenn sie dich quälen, sag Herr Jesus, das quält mich, aber ich komme zu dir und lege diese Gepäckstücke, die mich hindern, die das Wachstum in mir hindern, lege ich bei dir ab. Okay? Jetzt haben wir den April, bald kommt der Mai. Und jetzt wachsen die Bäume enorm. Ich freue mich immer über die Birken, die man ja üblicherweise dann zum 1. Mai je nach Geflogenheiten stellt man dann die Birken irgendwo an die Häuser. Okay, so diese Birken, sie ziehen wie kaum ein anderer Baum die Flüssigkeit aus der Erde und transportieren die Flüssigkeit durch den Stamm in die Blätter. Das heißt, in dem Baum wird die Flüssigkeit geradezu angesaugt. Und wenn ihr ein Stethoskop hättet, könntet ihr mit dem Stethoskop an den Baumstamm und könntet hören, wie es in diesem Baumstamm rauscht. Das Wasser wird von unten nach oben gesaugt. Hat das schon mal jemand gemacht? Ja, das wollte ich immer mal machen. Frank, ich weiß aber nicht genau, wie es geht. Den Birkensaft. Kannst du das machen? Ja. Birkensaft. Ich weiß das aus Weißrussland und aus dem weiteren und aus dem Land, was nach Weißrussland kommt, nämlich Russland. Da sind viele Birkenwälder und da gehen die Leute jetzt im April, Mai in die Wälder, schneiden die Birken an, hängen da so Flaschen dran und ziehen aus den Birken den Saft. Okay? Und wenn es da in dem Baum rauscht, dann ist das ein gesunder Baum. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass die Kraft des Heiligen Geistes in dir rauschen kann. Ja? Dass du in voller Blüte bist und die verknöcherten Teile in dem Baumstamm, die bitte abschneiden, weg damit. Okay? So, und jetzt kommt dieser Mensch zu Jesus. Und Jesus war innerlich bewegt. Und was tut Jesus jetzt mit diesem Aussätzigen, der da in seinem grausamen Zustand mit den langen, ungepflegten Haaren und mit seinem langen Bart kommt er dahin? Und was tut Jesus jetzt? Er sagt, tut mir leid, das Gesetz sagt, das geht nicht, geh mal wieder dahin, wo du herkommst. Nein, es heißt, und Jesus rührte ihn an. Das ist eine gute Botschaft, oder? Jesus hat kein Problem damit, den Kranken zu berühren. Und dieser Mann, er spürte zum ersten Mal, vielleicht seit Jahren, eine Hand auf seiner Schulter. Habt ihr die Idee? Wie schön ist es, wenn Menschen angerührt werden? Viele Leute wünschen sich Berührung. Berührung ist ein Ausdruck der Zuneigung. Berührung ist ein Ausdruck der Sympathie. Menschen brauchen Berührung. Eheleute brauchen Berührung. Das ist ein Geheimnis der Ehe. Sie brauchen auch körperliche Berührung. Und wenn jemand das nicht hat, wenn er an dieser Stelle zu kurz kommt, ist das nicht gut. Jesus streckte seine Hand aus. Wie weit war der Aussätzige nun von ihm entfernt? Eine Armeslänge. Eine Armeslänge. Jesus musste jetzt nicht großartig noch irgendwo hingehen. Dieser Aussätzige war so nahe zu Jesus gekommen, dass Jesus nur seine Hand ausstrecken musste und rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Das war das, was der Aussätzige gerne hören wollte. Sei gereinigt. Und dann hat er geguckt an seinem Körper und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, siehe zu, sage niemand etwas, sondern gehe hin, zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Also dieser Mann ist jetzt gesund geworden und Jesus sagte nur, halt deinen Mund, jetzt gehe mal zu den Priestern und opfere das, was Mose geboten hat. Habe ich eigentlich nie verstanden. Aber jetzt habe ich es schon ein bisschen verstanden. Jesus hebt das Gesetz, den alten Bund nicht auf, sondern sagt, ey, du bist gereinigt, jetzt gehe zu den Priestern und opfere das, was Mose geboten hat. Was hat Mose jetzt geboten? Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich versuche, das Erlösungswerk Jesu jetzt deutlich zu machen, an dem, was hier geschehen sollte. Also Jesus weist ihn an und sagt, gehe zu den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Und ich sag mal, Die Priester, lesen wir gleich. Die Priester hatten sowas schon seit vielen Hunderten von Jahren nicht mehr erlebt, dass ein Gereinigter zu den Priestern kommen würde. Seit Hunderten von Jahren hatten die Priester so etwas, was wir gleich lesen, nicht mehr praktiziert. Ein besonderes Ereignis. So, jetzt 3. Mose, Kapitel 14. Manche Leute sagen, das dritte Buch Mose ist das fünfte Evangelium. Die meisten Leute sagen, das dritte Buch Mose fasse ich nicht an, das ist zu uninteressant. Da lese ich alles Mögliche, interessiert mich alles nicht, ist nicht ganz so. Und da heißt es in 3. Mose Kapitel 14. Ich vermute, dass die Bibelseiten bei euch ohne Kommentierungen sind, beim dritten Buch Mose Kapitel 14. Bei Matthäus 5 habt ihr wahrscheinlich Notizen, ja, oder Psalm 23 habt ihr eine Menge Notizen. Aber wenn ihr in eure Bibel hineinschaut, im Levitikus, im dritten Buch Mose, die sind wahrscheinlich jungfräulich, oder? Viele Seiten davon. Okay. Aber Jesus sagt, tu das, was im alten Buch drinsteht. So, und da heißt es in 3. Mose 14, und der Herr redete zu Mose, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tag seiner Reinigung. Er soll zum Priester gebracht werden. Und der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen. Der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen. Ne? Wo ist denn der Aussätzige? Der ist ja noch außerhalb. Ne? Also soll der Priester außerhalb des Lagers gehen und soll den Aussätzigen hier anschauen. Und der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen. Und besieht ihn der Priester und siehe, das Mal des Aussatzes ist an dem Aussätzigen geheilt, dann soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist. Im dritten Buch Mose Kapitel 14 kommt der Begriff 10-mal vor, nur mal so nebenbei gesagt. Der zu reinigen ist. Der war schon gereinigt und doch sagt die Bibel, der zu reinigen ist. Okay, dann soll der Priester, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebende reine Vögel nehme und Zedernholz, Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel über lebendigem Wasser in ein irdenes Gefäß hineinschlachte. So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich was mitgebracht, um das deutlich zu machen, was hier geschehen ist, damit ihr das gut behalten könnt. So, jetzt seht ihr hier ein Holz. Das Holz ist Zedernholz. Okay? Aus welchem Holz war das Kreuz Jesu? Aus Zedernholz. Jetzt werdet ihr sagen, woher weiß ich das? Nein, das weiß ich nicht. Ich vermute das stark, weil das Alte Testament das Zedernholz erwähnt. Das Zedernholz, also das ist jetzt bei mir aus dem Keller, ja. Also ich habe jetzt nicht extra eine 80 Meter große Zeder gefällt, um das Holz hier mitzubringen. Also das ist bei mir aus dem Keller, okay? Aber es ist ein Tannenholz. Das Zedernholz zeichnet sich dadurch aus, dass es kaum verrottet. Ja, wenn es im Wasser liegt, hält das unendlich. Zedernholz ist sehr beständig gegenüber Fäulnis. So, das heißt, der Priester sollte so ein Zedernholz nehmen. Und ich nehme mal an, dass das Holz ungefähr so groß war wie dieses Holz hier. Okay? Und dann sollte er zwei Vögel nehmen. Zwei Vögel. Ich habe jetzt nur einen. Okay? Also der sollte zwei Vögel nehmen. Er hatte in der einen Hand einen Vogel. Oder ein Zuarbeiter hatte einen Vogel und er hatte hier einen anderen Vogel. Vielleicht war es eine Taube. Ich habe jetzt mal hier, was ist das für ein Vögelchen? Wo sind die Vogelkundler hier unter uns? Die Ornithologen, das ist eine Drossel. Ja? Okay. Also ich habe einen Vogel genommen, der hier jetzt bei uns üblich ist. Ne? Was der Priester für ein Vögelchen hatte, welche? Welche zwei Vögelchen er hatte, weiß ich nicht. Vielleicht war es eine Taube. Ich lese es nochmal. Dann soll der, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebende, reine Vögel nehme und Zedernholz und Karmesin und Isop. Jetzt habe ich hier so einen roten Faden. Könnt ihr das hier sehen? Das ist der karmesinrotene Faden. Okay? Könnt ihr sehen? Der ist rot. Karmesin ist rot. Da war jene Frau in Jericho, die erkannte, der Gott Israels lebt und ich brauche Rettung. Und was ließ sie aus dem Fenster? Ein rotes Seil. Das war das Erkennungszeichen. Sie berief sich auf das rote Seil. Neutestamentlich gesprochen, sie berief sich auf das Erlösungswerk Jesu. Das war ihre Rettung. Es gibt nur einen Weg, dich in den Himmel zu bringen. Und das ist das Blut des Heilandes Jesu. Ja, und deswegen werde ich mein ganzes Leben lang nicht aufhören, über das Blut des Heilandes zu sprechen. Ja, das Blut des Heilandes. Das Blut rettet mich. Okay, so, jetzt haben wir das Zedernholz und jetzt haben wir hier den Vogel und jetzt haben wir hier den roten Faden und der Vogel wird mit diesem roten Seil an diesem Kreuz, an diesem Holz festgebunden, so wie das hier der Fall ist, seht ihr? Okay, dieser kleine Vogel wird an diesem Holz festgebunden. Jetzt frage ich euch, hat er sich gefürchtet, der Vogel? Hat er geschrien? War der in Angst und Pein? War er in Angst und Pein? Ja, der Liederdichter spricht auch davon. Er war in Angst und in Pein. Und so bindet der Priester diesen Vogel an dieses Holz. Und dann nimmt er noch was. Was haben wir gerade gelesen? Was nimmt er noch? Isop. Das ist es nicht. Ich habe kein Isop im Garten. Deswegen habe ich was anders genommen, was so ähnlich ist. Isop wirkt wie ein Pinsel, damit kann man wunderbar, ne, so machen. Und wenn ihr keinen Pinsel habt, dann könnt ihr auch hier die Wand damit anstreichen. Ja? Okay, das ist die Funktion des Isop. Der kommt auch vor bei Jesus am Kreuz. Ne? Das Blut des Lammes fließt am Kreuz herab. Jesus am Kreuz, festgenagelt, konnte sich nicht mehr bewegen. Und dann kommt noch jemand und tränkt ihn mit Isop, ne? mit diesem Schwamm, könnte man auch sagen. Das ist das Bild. Da ist dieser Vogel festgebunden an das Holz und kommt nicht frei. Und da ist der andere Vogel, okay? Das sind ja zwei. Da ist dieser eine Vogel jetzt gebunden an diesem Holz und dann ist der andere Vogel da. Der Priester hat zwei Vögel. Was soll er jetzt mit dem anderen, mit dem Vogel machen, den er in der Hand hält? Und der Priester soll gebieten, dass man einen Vogel über lebendigem Wasser in ein irdenes Gefäß hineinschlachte. Und so nahm er diesen anderen Vogel, der ja nicht festgebunden war, nahm er und dann hatte er hier eine Schale. Eine irdene Schale. Wofür steht die irdene Schale im biblischen Sinne? Die irdene Schale, wo das lebendige Wasser reinkommt. Nicht Wasser aus irgendeinem Eimer oder aus einem Fass. Es sollte eine Schale sein, eine irdene Schale mit lebendigem Wasser. Wofür steht die Schale mit lebendigem Wasser? Das ist Jesus, der aus dem Himmel herabgekommen ist, Knechtsgestalt annahm, er wurde Mensch, Jesus, Gottes Sohn, wurde Mensch, er verkörpert diese irdene Schale in diese menschliche Hülle hinein, ist Jesus. Und was kommt da rein? Nicht abgestandenes Wasser, sondern lebendiges Wasser. Wer ist das lebendige Wasser im Neuen Testament? Jesus ist das lebendige Wasser. Nicht abgestandenes Wasser. Lebendiges Wasser ist immer Wasser, was fließt. Also ging der Priester zum nächsten Bach, zum nächsten Fluss, hatte seine irdene Schale oder ein Helfer des Priesters und holte dann dieses lebendige Wasser und stellte es dorthin. Da haben wir das irdene Gefäß mit dem lebendigen Wasser, ein Bild auf Jesus. Und jetzt ist dieser Vogel, dieser kleine Vogel in der Hand des Priesters. Und was macht er mit dem kleinen Vogel? Er tötet ihn, oder? Er tötet diesen kleinen Vogel. Und jetzt frage ich euch, hat der Vogel eigentlich viel Blut? Wie viel Liter hat er denn? Ah, nicht viel, ne? Ein paar Tropfen hat er aber schon, oder? Aber nicht viel. Und er nimmt diese wenigen Tropfen von diesem jetzt getöteten Vogel und lässt das Blut über den Schwanz, vermute ich, über das Gefieder nach unten tropfen. Wohin? In das lebendige Wasser. Und dann hat der Vogel seinen Dienst getan und der Priester legt den toten Vogel da irgendwo hin. Da liegt er. Und jetzt hat er diese Schale hier. Das lebendige Wasser, wo das Blut drin ist. Ne? Den lebenden Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz, den Karmesin und den Isop, und dieses und den lebenden Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet worden ist. So, jetzt hat er diesen Piepmatzier an dem Kreuz. Und da hat er das Wasser, also die irdene Schale mit dem lebendigen Wasser. Das Blut-Wasser-Gemisch, ne? Blut mit Wasser in diesem Gefäß. Als Jesus am Kreuz hing, drückte der Soldat seinen Speer in die Seite und was kam heraus? Blut und Wasser, ist immer wieder dasselbe. Blut und Wasser. Und jetzt nahm er diesen Vogel und steckt ihn da rein. Okay? Grausam, oder? Und er soll etwas... So, jetzt ist der Vogel da drin. Okay? Dieser Vogel hier kämpft um sein Leben. Er kann nicht weg. Er ist fest. Jetzt ist er da drin. Und jetzt holt er ihn wieder raus. Der Vogel denkt, ah, ein Glück, kann wieder Luft holen. Der Vogel ist jetzt nass und blutverschmiert. Okay. Nass und blutverschmiert. Als man Jesus vom Kreuz abnahm, war das ein schöner Anblick. Die Dornen hatten sich fest in das Gehirn verankert. Das Blut floss vom Kopf herab, den ganzen Körper. Und dann das Blut an den Armen, an den Füßen. Und dann das Blut und Wasser, was aus einer Seite herauskam. Ein gemarterter Körper, wo man nicht gerne hinschaute. Alle schauten weg. So grausam war das. Ja. So, jetzt ist dieser Vogel hier, dieser nasse, blutverschmierte Vogel. Was sollte der Priester jetzt machen? Er sollte jetzt den Aussätzigen, ne? Ne? Kennen wir das? Kennen wir oft in den Kirchen, ne? Machen wir hier nicht. Als der Papst jetzt gestorben ist, sagte der päpstliche Verwalter, der Papst ist gestorben, er kehrt in das Vaterhaus zurück. Mit anderen Worten, er brachte zum Ausdruck, dass der Papst aus dem Himmel gekommen sei, wo er jetzt wieder zurückkehre. Ist das biblisch? Antwort: Nein, es ist nur einer aus dem Himmel gekommen. Und das ist Jesus. Und der ist wieder auferstanden und der ist in den Himmel zurückgekehrt. Aber nicht der Papst und ich auch nicht. Alle, die ihr hier sitzt, seid nicht aus dem Himmel gekommen. Ihr seid hier auf dieser Erde geboren. Und wenn das Blut des Lammes eure Sünden bedeckt, werdet ihr in den Himmel gehen. Okay? Ja, es sind so manche Sachen, die da nicht in Ordnung sind und kaum einer widerspricht. Wir haben mit der Maria nichts zu tun. Nicht Maria starb am Kreuz, sondern Jesus starb am Kreuz. Ja, das ist doch so deutlich. Und ich sah jenen armen Mann fast am Ende, als er in jene Kirche ging, Santa Maria Maggiore, wo ein großes Bild aufgehängt ist von Maria. Und dort ließ er sich im Rollstuhl hinfahren und verehrte Maria. Das ist übel. Wir brauchen Jesus. Also das ist mir so deutlich und davon werde ich mein ganzes Leben lang nicht ablassen. Wir brauchen Jesus, gestorben am Kreuz. Und Jesus trägt diese Wundmale in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit werden die Menschen sehen, das ist Gottes Sohn. Er trägt die Male, er trägt die Siegesmale an seinem Leib. Das wird ewig Grund meiner Freude sein und ewig Grund deiner Freude. Jesus hat für mich bezahlt. Okay? So, was macht er jetzt? Ja, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, ne? Ja, und den lebenden Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Okay? Was macht der Priester jetzt? Der macht das ab, ne? Okay? Also, der macht genau das, was ich jetzt auch mache, ne? Jetzt muss ich den Knoten öffnen. So. Also stimmt ihr mir zu, mache ich genau das, was da steht. Also wenn ich da was Falsches mache, müsst ihr mich sofort korrigieren. Okay? So, da ist dieser Vogel. Da ist dieser Vogel. Da ist er. In der Hand des Priesters. Und der Vogel, der freut sich. Der denkt, ob er mich wohl loslässt. Und dann nimmt der Priester den Vogel und lässt ihn fliegen. Weg ist er. Weg ist er, ne? Ist Jesus auferstanden? Hier werden uns zwei Seiten einer Medaille gezeigt. Das Erlösungswerk Jesu. Jesu gibt sein Leben. Ja? Und die Wirkung dessen, der sein Leben gibt. Er lässt nämlich den anderen Vogel in den Himmel fliegen. Okay? Warum sind es Vögel? Weil die rennen ja nicht über die Erde, ne? Die Vögel sind bestimmt zu fliegen. Und so lässt er diesen Vogel in den Himmel fliegen. Und so ist Jesus auferstanden. Er fliegt in den Himmel. Jeder, der zu Jesus kommt, wird frei. Habt ihr den Gedanken? Er wird frei. Als Jesus an jenem Sonntagmorgen, 6 Uhr, 7 Uhr morgens, auferstanden war, ist Maria dort am Grab, ne? Und sie begegnet Jesus. Und dann sagt Jesus was zu jener Maria? Rühre mich nicht an. Obwohl der Thomas hinterher nach 8 Tagen ihn ja angerührt hat, ne? Aber Maria durfte ihn nicht anrühren. Warum durfte Maria den Heiland nicht anrühren? Weil Jesus an jenem Morgen wohin ging, steht in der Bibel klipp und klar. Er ging in das himmlische Heiligtum. Er fuhr auf in den Himmel, in das himmlische Heiligtum. Denn das irdische Heiligtum ist ja nur ein Abbild des Heiligtums, das es im Himmel gibt. Okay? Also die Stiftshütte und der Tempel spiegeln nur das, was es im Himmel schon gibt. Das heißt, was wir auf der Erde haben, ist die Kopie dessen, was im Himmel ist. Im Himmel ist das Original. Und Jesus stieg in den Himmel und ging dort in das Allerheiligste und präsentierte im Himmel sein Blut. Okay? Und er sagte, Vater, das ist mein Blut, das er im Himmel präsentierte. Okay? Ich würde mal sagen, ich habe Sympathie für diese Begriffe beenden und vollenden. Man kann etwas beenden und man kann etwas vollenden. Als Jesus sein eigenes Blut im himmlischen Heiligtum präsentierte, da war das Erlösungswerk vollendet. Okay? Und nach dem Alten Testament ist es so, dass der Priester 7 Tage brauchte, um sich zu heiligen. Und das ist der Grund, warum Jesus am 8. Tag wiederkam und der Thomas ihn berühren durfte. Das sind himmlische Prinzipien, die dahinter liegen. Merkt ihr? Und so kehrte Jesus vom Himmel wieder zurück, nachdem er sein Erlösungswerk vollendet hatte. Okay, habt ihr das? Noch nicht zu Ende. So, wie viel Uhr haben wir? 11.28 Uhr sehe ich ja da. So. Okay. Könnt ihr ein bisschen verstehen, ja? Die beiden Seiten des Erlösungswerkes. Tod auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Entlassung in den Himmel. Das ist das, was der Mensch erlebt, wenn er sich bekehrt. Er beruft sich auf das Erlösungswerk Jesu. Das Alte ist erledigt. Ich bin gewaschen im Blute des Lammes. Auf dem Lamm liegt meine Seele. Betet voll Bewunderung an. Habt ihr das? Ich erzähle die Geschichte, falls es jemand nicht kennen sollte. In Wuppertal irgendwo, ich denke, es war in Wuppertal. Ja, irgendwo da in Wuppertal. Da war ein Dachdecker, der das Kirchendach reparierte. Okay? Und ein Kirchendach ist problematisch. Ne? Ich habe Respekt vor Kirchendächern. Also ich kann ganz gut auf dem Dach gehen, aber bei einem Kirchendach habe ich Respekt. Da sage ich, oh wei, da weiß ich nicht, ob ich da dran gehe. Ne? Das ist immer so. Und wenn man runterfällt, kann man sich noch an der Dachrinne festhalten, weiß nicht. Und der Dachdecker fiel vom Dach und runter dem Kirchenturm runter und unten. Die meisten kennen von euch die Geschichte. Und unten war ein Schäfer mit seiner Schafherde. Und der Dachdecker, der fiel vom Dach auf so ein Lamm, auf so ein Schaf und zerschmetterte das Schaf, aber er überlebte. Und dann schrieb er das Lied, auf dem Lamm ruht meine Seele. Weil das Lamm sein Leben gab, darf ich leben. Weil Jesus sein Leben gab, darf ich leben. Okay, so, jetzt ist da dieser Mann, dieser Aussätzige, der jetzt nicht mehr aussätzig ist. So, und er soll seine Kleider waschen und all seine Haare scheren und sich im Wasser baden. Dann ist er rein, merkt er? Die alten Attribute seines alten Lebens, die komischen, verknisterten Haare, wo da alle möglicher Dreck drin steckt, seit Jahren, die werden abgeschnitten. Sein Bart wird abgeschnitten. Und was wird auch noch abgeschnitten? Also die Haare ab, der Bart ab und was noch ab? Die Augenbrauen auch noch ab. Dann auch noch Haare, ne? Alle Haare ab. Der arme Mann, ne? Aber wisst ihr was? Der Mann war froh, dass er seine Haare ab hatte. Den ganzen Unrat aus Jahrzehnten, der war er los. Und das ist das, was geschieht, wenn einer vom Aussatz gesund wird. Das passiert, wenn der Sünder seine Sünde verliert. Er kann den alten Unrat abschneiden. Der war richtig froh, dass jemand gekommen ist, so jetzt musst du dich baden und dann erstmal deine Haare ab, die wachsen wieder, keine Angst. Ja? Habt ihr? Und dann sollte er 7 Tage warten. Und danach nochmal. Ja, und danach darf er wieder ins Lager kommen. Aber er soll außerhalb des Zeltes bleiben. Achtet auf diese Formulierung. Er durfte wieder zu den anderen kommen, aber außerhalb seines Zeltes. Mit anderen Worten, habt ihr die Idee dahinter? Die Idee ist, er sollte sich nicht wegen anderer Dinge verunreinigen. Deswegen sollte er ins Lager kommen, aber außerhalb seines Zeltes. Ja, das ist die Idee, die dahinter steckt. So, und dann sollte er noch opfern. Also ihr merkt, das ist ein Prozess hier, sollte er opfern. Da gab es 3 Tiere, die sollten dann geopfert werden. Und ich mache es jetzt kurz. Und dann sollte er, wir lesen gleich direkt Vers 14. Und der Priester nehme etwas von dem Blut des Schuldopfers und der Priester tue etwas auf das rechte Ohrläppchen dessen, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe und seines rechten Fußes. Josef, kommst du mal bitte. So, der hat jetzt von dem Blut, da ist das Lamm geopfert worden. Und dann nimmt er von dem Blut und dann sagt er, nimmt er das Blut und dann was, welche Seite sollte er nehmen? Sein rechtes, ne?
Sein Rechtes.
Okay. Also hat er da ein bisschen was hier, ein bisschen Blut auf das Ohrläppchen getan. Und dann hat er gesagt, hat er ihn wieder angerührt, dann hat er ein bisschen auf den Daumen und dann hat er sich hinter und hat noch ein bisschen was hier, deine rechte Seite, ne? Hier, da. Richtig? Habe ich richtig gemacht? Richtig. Noch nicht fertig. Wofür steht das Ohr? Was möchte Jesus bei dir und bei mir reinigen? Er möchte gerne, dass dein Gehör in Ordnung ist. Was hörst du? Sein Kopf soll gereinigt werden. Seine Gedankenwelt soll gereinigt werden. Der gläubige Mensch freut sich primär über das Wort Gottes. In seinem Kopf ist nicht der nächste Hollywood-Film oder die nächste Fußball-Weltmeisterschaft oder deine nächste Arbeit oder irgendetwas. Was soll sein Leben erfüllen? Was soll sein Denken erfüllen? Sein Leben soll erfüllt sein von der Gegenwart Gottes, von dem, was Gott denkt. Das göttliche Wesen soll in ihm Gestalt nehmen. Deswegen wird sein Ohr geheilt. Also achtet darauf, was in eure Ohren kommt. Ihr könnt eure Ohren öffnen gegenüber allen möglichen Dingen. Und dann wird das, was ihr hört, wird euer Leben prägen. Deswegen empfehle ich und bitte euch herzlich, füllt euren Kopf mit Wort Gottes. Das ist sehr wichtig, damit das euer Leben prägt. Und wenn das geschehen ist, dann wird die rechte Seite, das ist die rechts, ne? Wofür steht rechts? Rechts steht für richtig. Die richtige Seite. Deswegen sollen seine Handlungen die richtigen Handlungen sein. Und sein Weg, sein Lebensweg soll der richtige Lebensweg sein. Okay? Der gläubige Mensch, der Geheilte, soll in den Wegen Gottes gehen. Und deswegen musst du mal gucken, was in dein Ohr kommt und was du tust und wo dein Lebensweg geht. Er soll in den Segenswegen Gottes sein. Wir sind aber noch nicht fertig. Okay? So, könnt ihr das so ein bisschen verstehen? Als der Geheilte, als der Aussätzige von Jesus gereinigt wurde, dann sagte er, geh zu den Priestern und tue das, was Mose geboten hat. Und die Priester, die haben gesagt, wie ich eben schon sagte, das ist der erste Fall seit 2000 Jahren. Nee, der erste Fall seit 1000 Jahren, wo wir so einen Fall haben. Wenn das hier passiert ist, wer war das, der das gemacht hat? Und der hat gesagt, der Mann aus Nazareth, ihnen zum Zeugnis. Das war der Grund, warum Jesus zu dem Mann sagte, gehe hin, zeige dich den Priestern und tue das, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Und die Priester haben gedacht, wenn der Mann, den kennen wir doch, den haben wir doch vor 10 Jahren haben wir den doch in die Kolonie geschickt, der war doch aussätzig geworden. Und wie kann das sein, dass er jetzt vor uns steht, so eine schöne Haut? Ihnen zum Zeugnis. Und dann mussten die Priester genau das tun. Da mussten sie das tun, was ich hier gemacht habe. Und dann haben sie verstanden, der Mann, der den gesund gemacht hat, das ist der Messias. So, also die Ohren, der Finger, also der Daumen und der Zeh. Und was, jetzt kommt der nächste Schritt, wir sind noch nicht fertig. Was hatte der Priester noch dabei? Der hatte Öl dabei. Ein Bild auf den Heiligen Geist. Okay? Der gläubige Mensch, nicht nur, dass er Vergebung seiner Schuld und Sünde empfängt, sondern er fängt an, in den Wegen Gottes zu gehen. Und der Heilige Geist, der soll jetzt in ihm wirksam werden. Das Öl des Heiligen Geistes. Öl ist, wie ich finde, nicht immer ein Bild auf den Heiligen Geist, aber meistens schon. Zacharja Kapitel 4. Und dann der Priester nehme etwas von dem Block Öl. Das ist so ein Bierglas voll. Ne? 0,3. Das ist ein Lock. 0,3. Okay? Mehr als ein Kölschglas. Habt ihr eine Vorstellung? Kölsch ist immer 0,2 und das andere ist 0,3. Und in Bayern ist es 0,5. Genau. 0,3 hat er genommen. Öl. Was hat er mit dem Öl gemacht? Die gereinigten Stellen des Ohres und der Hand und des Fußes wurden jetzt mit Öl gesalbt. Ich wünsche mir eine Gemeinde mit bekehrten Christen, die das Erlösungswerk Jesu in den Mittelpunkt stellen, deren Handeln, Denken und Leben ausgerichtet ist am Wort Gottes und die gesalbt sind durch den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist. Ja? Wir können sagen, getauft im Heiligen Geist oder getauft mit dem Heiligen Geist. Ist alles richtig. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist bei der Bekehrung schon dabei, das will ich deutlich sagen. Aber der Heilige Geist will in deinem Leben zur Entfaltung kommen. Und deswegen sagt der Priester, ey, wir müssen das Ohr nochmal behandeln. Das Öl kommt auf das Blut drauf. Habt ihr den Gedanken? Das kommt da drauf. Wenn der Priester jetzt aufgehört hätte, hätte er nur die Hälfte gemacht. Deswegen hat der Mensch auch sein Öl mitgebracht. Und dann kam das Öl auf das Ohr, auf die Hand, auf den Daumen und so weiter. Und dann, ja, jetzt frage ich euch, 0,3, ein bisschen was aufs Ohr, ein bisschen was auf den Daumen und ein bisschen was auf den Fuß. Und jetzt frage ich euch, bleibt von den 0,3 noch was übrig? Ja, so viel passt da ja nicht drauf, ne? Also so viel passt da nicht drauf. Und dann hat er noch, dann hat der da von den 0,3, hat er noch gehabt, da sagt er, guck mal hier. Was? So. Wenn ihr eine Ledertasche zu Hause habt und die wird fies, dann könnt ihr mir die bringen, dann reibe ich die ein mit Öl. Was passiert dann mit der Ledertasche? Nicht mit Kunststoff, mit Ledertasche. Die wird wieder wie neu. Ich habe auf meinem Schreibtisch so eine Lederunterlage. Und die habe ich in der letzten Woche eingeölt. Die sieht aus wie neu. Das Öl macht alles neu. Das Öl macht das, was trocken ist, wieder weich. Das Öl poliert. Das Öl kommt auf die Schafe, ne? Damit die Fliegen abhauen. Er salbt mich mit Öl und mit Wein. Ne? Er gießt das Öl. Das hat er jetzt noch da drin, die 0,3. Von den 0,3 ist noch 0,28 übrig. Das ist ungefähr so viel wie... Jetzt nimmt er, sagt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und jetzt hat er, boah, läuft das ganze Öl darunter. Okay, habt ihr das Bild? Das ist das, ja, danke schön, Josef, danke. Das ist das, was Gott möchte. Wenn man zu Jesus kommt, ist das immer komplett. Das ist keine halbe Arbeit. Du sollst das Erlösungswerk Jesu spüren, deine Sünden werden vergeben. Und du kommst in ein neues Leben. Die alten Haare, die gehen ab. Hier oben die alten Haare, die so widerspenstig sind. Da sagte jemand in einem Film, ich habe keine Haare, ich habe Federn. Kennt ihr das? Wie heißt der Film? So ein Film. Da beschwert sich die Frau, sagt er, ja, die hat schöne Haare, ich nicht, ich habe Federn. Wer war das? Notting Hill. Kennt ihr den Film? Ich habe keine Haare, ich habe Federn. Die Federn, die sollen ab. Okay? Frisch. Also, wenn jemand, was meint ihr, wie ihr euch fühlt, wenn ihr 3 Wochen irgendwo in der Wildnis wart und kommt dann wieder nach Hause und ihr findet ein schönes Bad mit heißem Wasser? Ist das wohltuend? Da werdet ihr sagen, ey, das ist die Spitze. Okay? Genau das ist das, was der sündige Mensch erlebt, wenn er zu Jesus kommt. Der ganze Schmutz, der Unrat, alles raus, neue Kleidung, gereinigt, wieder aufgenommen in der Gemeinschaft der anderen, eingeölt, poliert, refresh, ein Refresh kann man beim Computer auch machen, ne? Ein Refresh, eine Erneuerung. Okay, das ist das. Und ich denke, dass dieser Aussätzige aus Markus 1, beziehungsweise Matthäus 8, beziehungsweise Lukas 5, da wird das beschrieben, dass der zu den Priestern ging und dann haben die gesagt, was das, dann haben die gesagt, ey, Weiß jemand, was im dritten Buch Mose Kapitel 14 stand? Da haben die erstmal das alte da, die alten Schriftrollen rausgeholt und haben gesagt, so einen Fall haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, liebe Geschwister, will euch ermuntern, glaubt an Jesus. Lasst euer Leben reinigen und heiligen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ich gehe davon aus, dass Jesus bald wiederkommt. Wenn ich davon spreche, dass Jesus bald wiederkommt, damit meine ich, dass Jesus in die Wolken kommt, aus dem Himmel, in die Wolken und seine Gemeinde in den Himmel entrückt. Okay? Daran glaube ich. Und die Verstorbenen, die kommen mit. Als ich eben da saß, guckt mal, wenn der Bernd will sich einen neuen Anzug kaufen, dann geht er hier ins Geschäft, sagt, hören Sie mal, ich habe hier Größe 50, 48, weiß ich nicht, Bernd, was hast du? Will er nicht verraten. Oder 52, weiß nicht. 42? 52, okay. Ich hätte gerne einen Anzug, Größe 52. Dann sagt der Verkäufer, ja, kommen Sie mal her, wo, an was hatten Sie denn gedacht? Und dann sagt er, ja, so, ja, gucken Sie mal, ich habe hier so ein Modell, so ein Modell, so ein Modell. Und dann sagt der Bernd, ja, das könnte mir gefallen. Ja, sagt er, dann müssen wir das mal anprobieren. Ne? So, also sagt der Bernd, ich habe ja schon eine Jacke an, die lasse ich aber an. Und geht dann, obwohl er die alte Jacke noch anhat, in die neue Jacke. Da wird der Verkäufer sagen, hören Sie mal, Sie müssen Ihre alte Jacke ausziehen, okay? Sie müssen Ihre alte Hose ausziehen und Sie müssen Ihre alte Jacke ausziehen und dann gucken wir, ob der neue Anzug passt. Oder der Schneider kommt. Wenn wir in den Himmel gehen, brauchen wir einen neuen Anzug, oder? Und deswegen lassen wir den alten Anzug hier. Unser alter Körper bleibt hier. Wir kriegen einen neuen Anzug und der ist 100-mal besser als der alte. Okay? Wenn du stirbst, sei nicht traurig und sag, endlich kann ich diesen alten Anzug hier lassen. Der war mir eh hinderlich in vielen Dingen. Und viele Dinge, die ich machen wollte, konnte ich gar nicht mehr machen, weil der alte Anzug das nicht mehr zuließ. Aber es gibt einen neuen Leib, es gibt einen neuen Körper. Das ist das, wovon Jesus spricht. Der ist besser als der heutige. Und deswegen ist es gut, wenn du den alten wegwirfst, wegwerfen kannst. Wann wirfst du deinen alten Anzug spätestens weg? Wenn du stirbst. Dann sagt er so, der alte Anzug, endlich habe ich den verlassen. Wenn du stirbst, geht deine Seele und dein Geist, wenn du ein Jünger Jesu bist, direkt in den Himmel. Das ist das, was Jesus zu dem Mann sagte am Kreuz. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das ist die Wahrheit. Das war die Wahrheit und das ist die Wahrheit und das bleibt die Wahrheit. Okay? Ja, okay, bin zum Ende gekommen. Lieber Daniel, machst du den Abschluss?
Ja, danke, lieber Volker. Ja, es ist einfach wunderbar, dass wir eingeladen sind von Jesus mit all unseren